Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute sprechen wir über ein etwas kompliziertes Thema und nein, es ist nicht die Blockchain, nicht das Mining oder die Bitcoin-Rolle in der Energiewirtschaft. Wir sprechen über Steuern. Ja, der Staat möchte seinen Anteil, wenn ihr es schafft, mit Bitcoin und Krypto Geld zu verdienen. Und der Moritz von Cointracking wird uns jetzt erklären, wie die Regelungen unterschiedlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz, was sich verändert hat, was sich verändern wird, was smarter ist, ob Mika da irgendetwas tut und wie man da einfach am vernünftigsten vorgeht, wenn man Troubles vermeiden möchte, wenn es, ja, auf Deutsch gesagt, down the line, also quasi nach ein paar Jahren. Viele Leute gehen damit wahrscheinlich ein bisschen zu locker um. Meinen Vorschlag, einfach nur Verluste zu bauen, um Steuern zu sparen, haben wir auch besprochen, ist aber auch nicht langfristig nachhaltig. Deswegen sollte man sich mit diesem Thema beschäftigen, auch wenn man zum Beispiel Bitcoin ausgibt für Einkäufe, größere, kleinere. Es ist einfach etwas, wo auch der Staat immer schlauer wird und da muss man sozusagen mithalten. Aber nicht vergessen, Bitcoin-Kauf, Verkauf, da kann man sich Geld sparen, 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity mit dem Code WasBitcoinBringt. Und auch Cointracking ist ein Partner des Kanals. Dort könnt ihr euch 10% sparen, wenn ihr den Link in der Description verwendet. Und nochmal 5%, wenn ihr Bitcoin verwendet für die Zahlung. Bitcoin, die übrigens von Cointracking, einer Firma in München, gehalten werden. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2012. Das erzählt uns der Moritz auch im Interview. Und jetzt geht's los. Dann darf ich sagen, herzlich willkommen Moritz Nold bei Was Bitcoin bringt in Wien. Servus.
Servus Nico, danke, dass ich da sein darf.
Du bist Krypto-Experte oder Steuerexperte von Cointracking und dort auch Head of Finance.
Genau, das ist korrekt.
Und Cointracking ist ein deutsches, aber international tätiges Unternehmen für sowohl Krypto, also Steuerreporting, als auch, glaube ich, Portfolio-Management, oder?
Richtig, genau. Wir tracken dein Portfolio, wenn du, egal wo du unterwegs bist, Börsen, Wallets, wir haben die meisten, oder wir haben extrem viele Imports, da kannst du deine Daten bei uns zusammenführen, erstmal den Überblick überhaupt bekommen und dann natürlich hinten raus auch berechnen, was muss ich besteuern.
Jetzt seid ihr seit einiger Zeit Partner des Kanals und du bist jetzt der erste Vertreter, den ich da habe. Ja, ihr seid ein deutsches Unternehmen, ihr seid in München Headquarter, richtig?
Ja.
Aber man weiß eigentlich sehr wenig über euch. Erzähl mal ein bisschen was über Cointracking.
Ja, das liegt auch tatsächlich dran, dass einfach strategisch hat man lang gesagt, wir versuchen einfach die Website, das Produkt weiterzuentwickeln, bevor wir anfangen, mehr ins Marketing zu gehen. War auch oftmals die Debatte darüber, ob es überhaupt notwendig ist, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda hat eigentlich echt gut funktioniert. Lag aber auch dran, dass wir oder die Website schon echt lang online ist, seit 2012.
Das ist echt lang, ja, das
und,
stimmt.
Ja, und jetzt merkt man einfach oder haben wir Bedarf gesehen, erstmal ein bisschen besser zu kommunizieren, was macht das Tool eigentlich, wie funktioniert das Tool, weil ja, über die Jahre sind mehr Funktionen dazugekommen, es wurde ein bisschen komplexer und natürlich auch, um ein bisschen mehr Reichweite und ein bisschen mehr Kundenstamm zu generieren, hilft natürlich Marketing auch. Und jetzt gehen wir nach außen und kommunizieren das.
Und was, also seit 2012 gibt es Cointracking, wie hat alles angefangen?
Also wie man es sich vorstellen kann, Dario, unser Gründer, war früh in Bitcoin drin, hat viel mit Bitcoin gemacht, war komplett überzeugt, ist aber auch erst zufällig zu Bitcoin gekommen und wie es jedem so geht, ist er das Rabbit Hole runtergegangen und nicht mehr rausgekommen und dann war er irgendwann an dem Punkt, okay, kann es eigentlich sein, dass ich hier was besteuern muss? Ich habe keine Ahnung. Und dann hat er wahrscheinlich rausgefunden, dass er was besteuern muss und hat dann sich ein Skript geschrieben und gesagt, okay, wie berechne ich das? Weil er halt das alles nicht händisch machen wollte, die Transaktion nicht erfassen wollte. Dann war er bei einem Bitcoin-Stammtisch in München und die Jungs dort waren dann auch überzeugt und haben gesagt, ey, mach doch eine Website draus, wir würden das auch gerne machen. Und so ging es dann im Grunde los. Einfach eine simple Gewinnermittlung auf einer Webseite. Es war auch kostenlos zu dem Zeitpunkt. Und dann hat das weiter und weiter ausgearbeitet. Ganz lang alleine. Und zu dieser Zeit gab es auch nur einen Bitcoin-Donations-Button, wo man ihm halt ein paar Bitcoin überweisen konnte. Und da hat er sich halt ein bisschen drüber finanziert. Und das war's eigentlich. Das war die erste Hälfte von Cointracking. Und jetzt seit so ja, 5, 6, vielleicht 7 Jahren hat er halt angefangen, eine Firma drumherum aufzubauen und hat mehr Bedarf gesehen, hat mehr Support gebraucht oder mehr Leute, die die Kunden supporten. Und so hat sich's Stück für Stück aufgebaut.
Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
Knapp 50.
Ja, das ist schon ziemlich anständig für ein Bitcoin-Krypto-Unternehmen. Ja. Und ihr seid ja jetzt nicht nur in Deutschland oder auch nicht nur im Dachraum tätig. Also ihr seid ja international inzwischen.
Genau, also wir haben im Grunde Steuerreports für jetzt so 15 bis 20 Länder. Ich bin nicht mehr ganz genau im Tech-Team drin, was wir jetzt gerade genau haben. Aber in diesen Ländern haben wir im Grunde Settings und Tracking-Möglichkeiten, dass der Steuerreport auch auf die Landesgesetze passt. Eins zu eins. Und mit in Kooperation mit Steuerberatern vor Ort. Das sind meistens, sagen wir mal, die G20-Länder haben wir einigermaßen abgedeckt. Und für alle anderen haben wir immer noch eine simple Gewinn-Verlust-Berechnung. Oftmals handelt es sich ja dort auch um Länder, ja, wo die Regelungen auch noch nicht so genau definiert sind. Dementsprechend kann man auch teilweise nicht direkt die Regeln ableiten, wie es jetzt in Österreich auch ist.
Wie ist jetzt, oder anders, also es werden jetzt viele Leute, die erste Reaktion von vielen Leuten wird sein, ja, ich halte eh nur meine Bitcoin und verkaufe sie nie. So, das ist, glaube ich, die steuerlich simpelste Variante.
Absolut. Allein schon, weil man eigentlich ja weniger Transaktionen zum Überblicken hat. Und das kann man ja auch noch händisch machen. Also als jemand, der auch schon privat und auch für Unterstützung von seinem Umfeld Hilfe bei Steuererklärungen mit Krypto gegeben hat, auch bevor ich bei Cointracking war, sage ich jetzt mal, es gibt eine gewisse Transaktionsanzahl, da reicht eine Excel-Tabelle. Ich sag mal, wenn es auch jetzt nicht mehr Zahlungsdienstleister sind als vielleicht 3, dann kann man das alles ziemlich gut auch händisch machen. Und da würde ich auch nicht empfehlen, ein Tracking-Tool zu kaufen. Wobei, bei diesen Größen sind die meisten Tracking-Tools auch kostenlos.
Genau, ihr habt ja auch einen Freemium-Einstieg sozusagen, oder?
Genau, genau. Bis zu 200 Transaktionen kann man kostenfrei alles nutzen.
Und wenn man den Code, was Bitcoin bringt, nutzt, bekommt man es ein bisschen günstiger. Und man bekommt es noch günstiger, wenn man mit Bitcoin auch bezahlt. Oder mit Krypto generell, ne?
Ja, genau.
Behaltet ihr die Bitcoin dann?
Ja. Also Bitcoins sind, wie ich ja schon gesagt habe, länger Bestandteil von Cointracking und sie werden auch eigentlich so gut wie nie verkauft. Es wird sich schon ein bisschen am Cycle orientiert und, wenn es dann natürlich ein Markt komplett überhitzt ist, muss man ja auch gucken, dass man ein Verlustrisiko minimiert. Aber ja, also im Grunde, wir werden ja auch in anderen Coins wie Bitcoin bezahlt und oftmals haben wir die in der Bilanz und halten die dann einfach auch eine Weile.
Interessant, das heißt, ihr managt auch die Firma, wie also mit über die Krypto- und Bitcoin-Cycles ein bisschen, weil ihr schon so lange Erfahrung habt, dass man da sagt, okay, das geht drauf und dann kann man ein bisschen was mitnehmen und nachdem ihr ja die Steuerexperten seid, ist da auch kein Problem.
Ja, also klar, natürlich ist das immer noch Chefsache und der hat am meisten Ahnung in dem Bereich und die längste Erfahrung vor allem, aber ja, im Wesentlichen ist das der Fall. Ja.
Weil die Steuerregeln für Unternehmen sind ja anders als die Steuerregeln für Einzelpersonen.
Genau, also zumindest kommt es auch ein bisschen drauf an, was für Unternehmen das sind. Wir sind jetzt eine GmbH und da haben wir eindeutige andere Regeln wie eine Privatperson, ja.
Okay, soll ich denn meinen Lieblingssteuerhack sagen, bei egal welchen Handeln, wie man Steuern am besten vermeidet? Verluste. Wenn du nie Gewinne machst, musst du auch nie Steuern zahlen.
Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Nur dann fehlt einem irgendwann die Liquidität vielleicht.
Habe ich durch harte Selbstrecherche herausgefunden. Ja? In meinen Krypto-Trading-Phasen 2016, 17, ja, habe ich ja jede Shitcoin unter der Sonne gekauft. Ja? Mhm. Und da habe ich auch einfach nur Verluste gebaut. Also da habe ich mir nie Sorgen machen müssen wegen der Steuern. Was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste, worauf man achten sollte in diesem Bereich, was Steuern betrifft, als jemand, der sich, oder anders gefragt, was ist sozusagen der häufigste Fehler vielleicht?
Ja, einfach von Anfang an nicht darüber nachzudenken, es wegzuignorieren, zu sagen, na, das betrifft mich eh nicht oder wer soll es schon rausfinden? Ich kann natürlich den Impuls verstehen, weil wenn man reinkommt und anfängt und dann sein Geld investiert, gibt es natürlich ein Mehr an Informationen, die man überhaupt erstmal verarbeiten muss und dann darüber nachzudenken, also um überhaupt auch dorthin zu kommen, dass man mal Gewinne erwirtschaftet, ein bisschen, dass das mal Einkommen reinkommt, muss man schon viel Gehirnschmalz investieren. Mancher zumindest, andere nicht, aber ja, und dann, glaube ich, fehlt einfach der Wille und die Energie, dann zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich noch zusätzlich um die Steuern, dass ich da das Risiko minimiere. Die meisten sagen, ich muss doch jetzt erstmal was erwirtschaften und davor kümmere ich mich eh nicht drum. Das ist, denke ich, so der klassische Fehler, und dann lassen sie es zu lang schleifen. Es ist ja okay, wenn man es am Anfang nicht macht, auch im ersten Jahr, wenn man quasi anfängt, und bevor man dann die Steuererklärung für dieses Jahr abgibt, braucht man sich, denke ich, auch initial nicht drum kümmern, aber man soll es dann nicht über Jahre hinweg schleifen lassen. Gerade das hat schon in den letzten 2 Jahren die Leute einiges an Nerven gekostet, weil dann die Finanzämter gekommen sind.
Die kommen dann schon, ne?
Ja.
Wobei in Österreich ist ja inzwischen die Regelung anders als in Deutschland. Das muss man ja auch dazu sagen.
Das ist korrekt, ja. Also in Österreich hatten wir bis 21 genau die gleiche Regelung, also bis zum März 21. In Österreich heißt das ja auch der Altbestand.
Ja.
Da war FIFO-Prinzip, ich hatte eine Haltefrist drin, und grundsätzlich wurden die Spotcoins mit meinen privaten Einkünften mit einem progressiven Steuersatz, der gleiche Steuersatz wie meine Lohneinkünfte beispielsweise, versteuert.
Das ist meistens sehr hoch in Österreich.
Ja, überall.
Ja.
Überall. Wenn man viel Geld verdient, wenn man Verluste macht, dann...
Ah ja, genau, wenn man natürlich mit dem Job auch noch Verluste macht, perfekt. Ja.
Aber wenn man das macht, dann hat man sich wirklich angestrengt.
Ja, ja, klar. Nein, also war nur ein blöder Scherz. Okay, also ich habe dich unterbrochen.
Genau, wenn du willst, kann ich einfach kurz einen Überblick geben. Mhm. Wie gesagt, seit Anfang 21, man kann auch freiwillig das komplette Jahr 21 schon nach der Neuregelung fahren.
Ich glaube, der Stichtag ist im März 21.
Genau, 31. März, ja, 21, ja. Genau. Ich würde einfach empfehlen, man macht es schon vorher. Natürlich kann man auch kalkulieren, okay, wenn ich jetzt nochmal HODL-Coins gekauft habe im Frühjahr 21, dann sollte ich darauf achten, vor allem wenn es einen großen Anteil von meinem Portfolio ist, dass ich das doch als Altbestand behandle, einfach aus dem Grund, weil ich da ja immer noch die steuerfreie Haltefrist.
Die müssen aber nicht zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr alt gewesen sein, sondern die zu dem Zeitpunkt muss ich sie besessen haben.
Genau.
Na, das ist schon gut. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Wallek und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen, und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung, Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description, und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen.
Genau, und das ist im Grunde die Altbestandregelung, betrifft aber heutzutage weniger Leute. Also wir haben ja jetzt den Neubestand eben auch schon ein paar Jahre am Laufen, und deswegen möchte ich einfach da kurz einen kleinen Überblick geben, weil das auch die Leute betrifft, die ja jetzt erst in den Markt reinkommen. Und da hat Österreich einfach versucht, in der Praxis bei der Ermittlung der Gewinne und bei der Besteuerung der Gewinne gerade den Privatpersonen, die eben nicht so die Ressourcen haben, zum Steuerberater zu gehen, ein bisschen entgegenzukommen. Und dort haben sie ganz gute Regelungen gefunden, aber es kann auch mal komplex werden. Die grundsätzliche Regelung ist, man hat die Crypto-Trades in die Kapitaleinkünfte geschoben und die unterliegen dem Kapitalertragssteuersatz von 27,5% pauschal. Das heißt, wenn ich da höhere Verkäufe habe, erhöht sich nicht der Steuersatz. Anders wie es davor war, wenn ich innerhalb von einem Jahr verkauft habe. Und dann haben wir einfach die klassischen Transaktionstypen, die wir kennen. Im Wesentlichen Dienstleistungen, ein Netzwerk zu sichern, also die Masternode und das Mining. Das ist ja im Grunde das Fundament im ganzen Kryptobereich. Das sind die, die die Blockchains am Laufen halten. Deswegen werden die auch als Dienstleistungen klassifiziert.
Also das eine ist Mining und das andere ist Proof of Stake,
ja? Ja, aber werden gleich behandelt steuerlich. Im Grunde bin ich da in meinem privaten progressiven Einkommensteuersatz und die Coins werden mit in dem Zeitpunkt, in dem sie mir zufließen als Reward, mit diesem Wert bewertet und unterliegen meiner Einkommensteuer.
Okay.
Wenn ich die dann später veräußern will, dann bin ich aber in der Kapitalertragssteuer. Also alle Verkäufe bin ich im Grunde in der Kapitalertragssteuer, aber nur, wenn ich sie in Fiat veräußere. Also ein Krypto-zu-Krypto-Trade ist in Österreich steuerfrei.
Auch wenn ich in eine Stablecoin gehe?
Ja. Alles nur Fiat-Währung. Der Umtausch in Fiat-Währung unterliegt dann der Kapitalertragssteuer von 27,5%. Ich habe keine Haltefrist whatsoever. Und dann muss ich darauf den Gewinn ermitteln. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Da haben wir zum einen eine Depottrennung. Das heißt, ich muss zwischen Wallets unterscheiden und natürlich Accounts auf zentralen Exchanges. Also da wird innerhalb dieser Accounts verrechnet. Und dann noch innerhalb dieses Accounts habe ich die Average-Cost-Methode anzuwenden. Vorher hatten wir die FIFO, First In, First Out. Jetzt ist die Average-Cost, im Grunde ich ermittle den gesamten Durchschnitt der Anschaffungskosten von meinen Coins und haue dann noch meine Transaktionsgebühren oben drauf. Und diese Kosten, diesen Kostenfaktor, ziehe ich von meinem Veräußerungserlös ab. Und da ist im Grunde die Differenz, also den Veräußerungserlös in Fiat. Und diese Differenz unterliegt dann den 27,5% Steuersatz.
Und das ist aber egal, ob ich das jetzt auf einer Plattform oder mehreren Plattformen gekauft habe, oder?
Es ist übergreifend. Die Transfers zwischen den Plattformen sind natürlich steuerfrei und eben Krypto zu Krypto. Ich gehe von Bitcoin in Ethereum, ich gehe in Solana rein. Diese sind auch in dem Zeitpunkt, wo sie getauscht werden, steuerfrei. Nach der Neubestandsregelung. Der Altbestand ist quasi der Tausch eine Gewinnrealisierung, ein Steuer.
Also ganz einfach gesagt, solange ich mit meinem Geld im Krypto-Universum bleibe,
ja,
kann ich machen, was ich will.
Ja.
Und sobald ich es tausche in Euros, muss ich einen Average Preis ermitteln, zu dem ich es gekauft habe.
Ja.
Aber der Average Preis, also was ist, wenn ich nicht alles verkaufe? Was ist?
Genau, also es wird ja im Grunde dann der Average Preis auf diese Coins genommen, die ich dann verkaufe.
Und woher weiß ich den? Aufgrund meiner Transaktionshistorie, oder?
Genau, aufgrund der
Transaktionshistorie. Und ihr rechnet das aus?
Genau, das ist auch das, was ich gemeint habe. Initial klingt es erstmal simpel, okay, erst wenn ich in Fiat gehe, muss ich versteuern, alles klar. Aber da kommt eben der Haken, wenn ich viele Trades habe, dann ist es für mich eigentlich unmöglich, noch den Average Price zu ermitteln in Österreich, wenn ich keinen Tracker benutze.
Aber fairerweise muss man dazu sagen, es ist auch so, dass die österreichischen Börsen dazu verpflichtet sind, das auch für die Kunden zu machen, korrekt?
Das ist korrekt. Wenn ich in Österreich bleibe und ich ziehe es nicht auf eine private Wallet und ich gehe auch nicht auf Binance oder Kraken oder internationale Börsen, dann habe ich in Österreich den Vorteil mittlerweile, dass die mir wie ein ganz normaler Finanzbroker auch dann den Steuerbericht rausgeben. Ich glaube, sie führen sogar die Steuer auch ab.
Ja.
Das heißt, ich muss da im Grunde mir auch keine Gedanken mehr drüber machen. Großer Vorteil. Ja.
Sie führen die Steuer tatsächlich ab, weil der Grund dafür, dass wir diese neue Steuerregelung haben, ist ja ganz simpel der, dass der Staat sich gesagt hat, na schau ihn an, da gibt es Kohle zu holen. Ja.
Absolut, ja gut. Und man wollte halt definitiv in die Richtung gehen, wie es bei den Aktien auch ist. Ist ein nachvollziehbarer Gedanke, sage ich jetzt mal, in der Besteuerung vom Staat. Österreich ist auch, hat früh was Eigenes ausprobiert, andere auch in der EU, kommen ja andere Staaten, lassen sich ein bisschen Zeit mit der Regulatorik, gerade bei der Besteuerung, wollen erstmal gucken, wie MiCA funktioniert und dann ziehen sie Stück für Stück nach. Und ja, das ist jetzt ein Versuch. Ich denke, es muss mal hier und da noch nachverschärft werden, aber an sich, also für den Privatnutzer am einfachsten oder ziemlich einfach zu verstehen, sage ich jetzt mal.
Also, naja gut, ich meine, die Behaltefrist ist ja auch einfach zu verstehen und vor allem steuerlich auch deutlich besser. Das muss man auch dazu sagen, weil in Deutschland zum Beispiel ist der Bitcoin dann auch mit der Behaltefrist besser gestellt als beispielsweise eine Aktie.
Ja, also beim Hodler halt.
Ja, ja, natürlich. Also wenn du innerhalb eines Jahres handelst, dann bist du im Nachteil, weil dann bist du in der Einkommenssteuer. Wie ist das eigentlich, das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, wie ist das, wenn ich einen ETP handle in Deutschland? Weißt du das? Was ist, wenn ich einen ETP auf einer normalen Wertpapierbörse handle? Wird der dann besteuert wie ein Wertpapier oder wie ein Bitcoin?
Also im Grunde würde ich sagen, sind wir hier bei einem ganz normalen Finanzprodukt, das einen Wert abbildet, zwar von einem Spotcoin, aber Finanzprodukte sind in Deutschland zumindest, aber ich denke in Österreich auch, wie alle anderen Wertpapiere zu behandeln und dementsprechend in der Kapitalertragssteuer meistens.
Und bevor wir jetzt zu den deutschen Regelungen kommen, muss ich noch dazu sagen, wir hatten ja in Österreich vor kurzem Wahlen und bekommen eine neue Regierung. Mhm. Und es gibt bereits seit langem die Diskussion, ob man nicht die Behaltefrist generell wieder einführt. Mhm. Es gibt auch hinter den Kulissen die Diskussion, unter anderem von mir angestoßen bei jeder Gelegenheit, weil man kennt sich ja ein bisschen, Bitcoin wieder so wie Gold zu besteuern, weil es einfach mehr Sinn macht. Ja. Und deswegen, es ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dass sich das wieder ändert bei uns.
Mhm. Ist, also, denke ich, generell der Fall. Ja, ich sag mal, ob das Sinn macht, ob das nicht Sinn macht, wird man sehen. In Deutschland ist es ja genauso. Ja. Also wenn ich einen Goldbarren physisch halte, ist es exakt das gleiche wie beim Bitcoin. Aber ich, also Österreich ist ziemlich fix, muss ich sagen, auch mit den Regulierungen. Ich weiß nur, in Deutschland wäre es dann so, okay, man hat jetzt mal ein Konzept, das läuft jetzt ein paar Jahre. Und man hat Sachen auszuprobieren, man merkt, okay, es gibt Probleme daran, es gibt aber auch Vorteile daran. Und gerade so Steuergesetze werden dann einfach noch ein bisschen laufen gelassen, bevor man direkt nachverschärft. Das heißt, ob jetzt direkt in der nächsten Legislatur da was gemacht wird.
In Deutschland jetzt.
Nee, in Österreich.
Naja, ist
dann die Frage.
Es ist halt jetzt die Debatte zumindest ein bisschen aufgekommen, generell, also von Bitcoin unabhängig, ob man nicht irgendetwas tun kann, um die Exposure zum Kapitalmarkt zu vergrößern. Mhm. Und da ist halt, es gab ja die Haltefrist für die Aktien auch in Österreich bis vor ein paar Jahren. Mhm. Ja, und dann wurde das eingeführt und bla bla bla. Aber gut, da kommen wir jetzt zu sehr ins Detail. Wie ist denn diese, bitte?
Da darf ich vielleicht noch eine Sache ergänzen, die österreichspezifisch ist, weil ich denke, wir haben ja jetzt nur über das Trading gesprochen und Krypto zu Krypto steuerfrei und Krypto zu Fiat. Was vielleicht Leute noch beachten sollen, weil die Frage kommt direkt als nächstes. Was ist, wenn ich was kaufe mit den Coins, mit einer Coin-Kreditkarte?
Oder einfach so Lightning Network auch?
Ja, genau, zum Beispiel. Das heißt, ich schaffe mir was anderes an und werde die Coins los. Was ist das dann? Ist das dann auch steuerfrei? Ist das wie Krypto zu Krypto? Und da ist dann eben auch noch zu sagen, okay, das ist auch eine Veräußerung dieser Coins. Das heißt, da muss ich dann auch, also wenn ich mir was davon kaufe und ich habe einen Gewinn mit diesen Coins gemacht, weshalb ich mir vielleicht das Auto kaufe, dann ist das eine Veräußerung. Also darauf muss ich dann meinen Gewinn ermitteln. Und bei NFTs. NFTs haben sie bewusst aus der Krypto zu Krypto steuerfrei Regelung rausgehalten. Ich gehe raus und die NFTs werden wie der Altbestand behandelt, wie ein sonstiges Wirtschaftsgut, auch noch immer noch mit einer Haltefrist. Und wenn ich mit von Krypto NFTs kaufe, was sehr häufig der Fall ist, ist eben auch eine Veräußerung wie mit Fiat.
Moment. Ist das wirklich so? NFTs sind in Österreich immer noch so behandelt wie Gold oder andere Sachgegenstände?
Ja.
Ja, das ist eine komplette Frechheit, dass man da Bitcoin nicht so behandelt, aber NFTs schon.
Hier haben wir es wieder davon, okay, es gibt vielleicht Nachregelungsbedarf, Gleichregelungsbedarf, wie bei anderen auch. Auf der anderen Seite, wenn man guckt, was NFTs sind oder was NFTs am Anfang waren.
Was sie angeblich vorgeben zu sein.
Ja, das vielleicht auch. War vielleicht der Impuls da zu sagen, okay, wir reden hier von Kunstwerken aus irgendeinem Grund, digitale Unikate, das sind halt eher Wertgegenstände.
Also ja, aber das ist ja mein Punkt, Bitcoin ist ein Kunstwerk. Bitcoin ist ein digitaler Wertgegenstand.
Das ist korrekt,
Bitcoin ist digitales Gold und ist so zu behandelt in meinen Augen. Und das werde ich nicht los, weil die hören uns ja zu. Im Finanzamt und im Finanzministerium und so weiter. Da gibt es ja auch Leute, die sich mit diesen Themen intensiv beschäftigen und die auch wissen, dass ich recht habe. Ja? Und dass das einfach ein Fehler war, Bitcoin da reinzunehmen. Und jetzt ist die Frage, wird das Bitcoin-spezifisch neu geregelt oder wird das gemeinsam mit einer Behaltefrist für alles neu geregelt? Das ist jetzt, glaube ich, die große entscheidende Frage. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Aber danke für den Hinweis. Das mit den NFTs wusste ich zum Beispiel nicht. Und natürlich, ja, ist klar, wenn ich etwas kaufe mit Bitcoin oder Krypto, dann ist das quasi eine Veräußerung. Und das ist natürlich für die meisten Menschen etwas, wo sie sagen, naja, jetzt wird es richtig mühsam.
Ja, absolut. Absolut, da ist dann wirklich, also es gibt halt einfach Situationen, wo ich jetzt, ohne jetzt Werbung zu machen, aber dann auch sage, okay, also du bist jetzt an einem Punkt, nimm das Tracking-Tool, allein die Lebenszeit, yeah, die dir dadurch zurückgegeben wird, ist es wert.
Aber da kann ich dann zum Beispiel, ich kann ja bei euch importieren meine ganzen Trades und das geht auch von 21 Bitcoin und Coinfinity und Relay, also auch von den Bitcoin-only Brokern, die wir kennen im deutschsprachigen Raum, sowohl als auch von den großen Plattformen. Ich meine, Kraken sind natürlich die mit dem größten Bitcoin-Europäer, also es wird viele Deutsche, viele Österreicher, viele Schweizer geben, die auf Kraken traden, ja. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Binance etc. Ich nehme das, ich füttere das alles hinein. Mhm. Ich kann auch mehrere Plattformen hineinfüttern, richtig?
Ja.
Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt irgendwie so viel Geld verdient, dass ich jetzt irgendwie einen Bitcoin ausgegeben habe, um mir ein Auto zu kaufen, aber privat, also quasi über Kleinanzeigen, dann bekomme ich von dem einen Kaufvertrag und den Kaufvertrag füttere ich dann auch hinein, oder wie?
Also im Grunde reden wir ja hier von Zahlungsdaten, ja, und Kaufverträge dann einzufüttern, macht, glaube ich, keinen Sinn, aber wir haben ja im Grunde die Auszahlung auf der Chain oder wie auch immer ich das gekauft habe, aber ich habe irgendwo eine Auszahlungstransaktion bei irgendeinem Dienstleister. Und diese Transaktion wird ja dann bei uns auch eingepflegt. Das sind dann auch die Fälle, wo man dann sagen muss, okay, hier muss man die Transaktion auch nochmal aufbereiten und muss wirklich dem System auch sagen, okay.
Das war die Situation.
Das war das.
Aber wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, privat zu privat, dann habe ich ja keinen Dienstleister, oder? Oder auch die Auszahlung von der Börse, meinst du? Was ist, wenn ich das auf meiner privaten Wallet habe?
Dann hast du ja auch eine Auszahlungstransaktion.
An den Verkäufer des Autos.
An die Adresse zum Beispiel, ja, von dem Verkäufer.
Und da muss ich dann darauf hinweisen, weil ja automatisch steht ja nicht drauf, da steht ja nicht drauf Autokauf. Das ist ja nur eine Transaktion.
Das ist richtig. Im Grunde entweder wird als Withdrawal gelabelt, ja, dann ist es ja relativ neutral, ja, noch und ich muss dann eben hingehen und sagen, okay, ich habe zu diesem Zeitpunkt die Transaktion getätigt, das weiß ich noch. Da macht es natürlich Sinn, das relativ schnell nachzutracken. Wenn ich das erst 2 Jahre oder 5 Jahre später mache, wird es schwierig. Hey, was war das nochmal? Habe ich das auf ein anderes Wallet geschoben? Das ist ja nur ein Withdrawal so.
Welches Auto habe ich mir damals nochmal gekauft von meinen 15?
Genau, ja, genau, eben. Also da wird es dann schwierig. Da ist dann wirklich sinnvoll zu sagen, okay, die Transaktion importiert sowieso automatisch, weil der Blockchain-Importer relativ aktuell ist immer. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich finde die Transaktion in meiner Transaktionsliste, dann kommentiere ich das kurz, okay, Auto gekauft. Und dann wird es auch als solches behandelt. Dann kann ich auch sagen, okay, das war eine Ausgabe und die Ausgabe in Fiat wird dann quasi der Gewinn drauf ermittelt, okay, und dann die Steuer berechnet.
Gut. Jetzt machen wir mal hier kurz, atmen wir tief durch und stellen die Frage, wie ist die Situation in Deutschland?
Ja, also die Situation in Deutschland ist immer noch ziemlich nah am Altbestand, wie wir es aus Österreich auch kennen. Klassisch, alles was ich sozusagen einnehme, Lending, Staking, Mining und so weiter, sind meine laufenden Einkünfte, werden mit meinem progressiven Steuersatz besteuert und dann habe ich die Crypto-Trades, die eben auch mit meinem Einkommensteuersatz besteuert werden, wenn ich innerhalb von einem Jahr veräußere. Wenn ich länger als ein Jahr gehalten habe, die Haltefrist eingehalten habe, habe ich eine steuerfreie Transaktion. Und alles, was Finanzprodukte sind, Derivate, Futures, das sind Kapitaleinkünfte und werden mit 25% besteuert
pauschal. Ja, ist auch günstiger als in Österreich.
Ja. Und hier auch ein wichtiger Hinweis. Es war jetzt oder ist auch jetzt im Moment noch ein ziemlich großes Problem bei den Kapitaleinkünften in Deutschland. Wenn ich Verluste mache, hatte ich eine Verlustbegrenzung von 20.000 Euro. Da haben wir auch ein paar wirklich traurige Fälle, wo jemand mit den Spot-Trades 4 Millionen gemacht hat und dann aber bei den Kapitaleinkünften, weil er halt irgendwie geschortet hat und sein Risiko hedgen wollte, 3,5 Millionen Verlust gemacht hat. Das heißt, netto 500.000 plus. Kann man jetzt drüber streiten, ob das eine gute oder eine schlechte Performance ist. Aber er konnte
nicht
den Großteil von den 3,5 Millionen Kapitaleinkünften nicht gegenrechnen. Nur die 20.000. Hat eine riesige Steuerzahlung aber hat nicht mal das Geld dafür. Und da, also es haben schon einige Steuerberater erzählt und da kommen die Mandanten echt ins Schwitzen.
Moment. Ist das generell in Deutschland so bei Kapital, also bei Wertpapier?
Ja, aber es war unhaltbar und jetzt hat auch tatsächlich kürzlich, es ganz neue News, hat ein Gericht entschieden, dass diese 20.000 rechtswidrig sind, nicht korrekt sind und das wird jetzt gekippt. Und da werden viele aufatmen in Deutschland.
Aber ist das kryptospezifisch oder nicht?
Nein, das waren Kapitaleinkünfte einfach.
Mit Aktien auch?
Ja.
Und da kommen Sie jetzt drauf?
Ja, also, sie haben es noch nicht so lange eingeführt, aber Staat, das hat halt 3-4 Jahre gebraucht, viel Streitverfahren, viel Debatte gebraucht, damit es halt wieder umgedreht wird.
Aber das ist ja verrückt. 20.000 Euro, weil 20.000 Euro ist ja, also das ist nichts,
ja.
Das ist ja sinnlos.
Ja.
Weil du musst ja die Verluste gegenrechnen können, sonst macht es ja keinen Sinn.
Richtig. Hat ja auch nichts mit dem wirtschaftlichen Aspekt zu tun, welche Gewinne jetzt unterm Strich von der Person erwirtschaftet wurden.
Ja, weil es ist ja schon von Haus aus unfair eigentlich. Du legst bereits versteuertes Geld an, um dich vor der Inflation zu schützen. Und dann bezahlst du auf die Gewinne noch Steuer. Ja?
Ja.
Aber wenn du nur Verluste machst, dann wird das auch nicht von deiner Gesamtsteuerlast abgezogen.
Ja.
Du musst schon Gewinne machen, um überhaupt Verluste absetzen zu können. Ja?
Ich bin jetzt kein Politiker. Wahrscheinlich würde jemand entgegenhalten, hey, dafür sind es ja trotzdem vom Steuersatz her begünstigte Gewinne, weil sie pauschal sind, weil der Steuersatz niedriger ist als der progressive Steuersatz und weil eben die Gewinnermittlung oder die Steuerberechnung nicht so kompliziert ist, da habe ich eine Begünstigung. Aber ja, in jedem Fall, man muss Verluste den Gewinnen 100% entgegenrechnen können.
Okay, aber jetzt kommen wir zurück zu Bitcoin. Also was gibt es noch zu beachten? Ist es bei der, wenn ich was kaufe mit Krypto, ist es genauso wie in Österreich, aber wenn ich die Haltefrist eingehalten habe, ist das auch steuerfrei.
Ja.
Das ist in Deutschland ist eigentlich einfacher.
Es
oder
ist,
oder ja.
Also, das ist das, was ich meine. An sich, diese Idee mit, ich mache eine Average-Cost-Methode und nur wenn es Krypto in Fiat geht, hat zumindest auf mich immer so gewirkt, okay, erstmal ist es leichter für die Privatperson. Aber im zweiten Gedanke, wenn es dann eben darum geht, wie kann ich überhaupt dann das zu versteuernde Einkommen ermitteln und dann habe ich irgendwie eine Average-Cost-Methode und eine Depot-Separation und so weiter, da merkt man dann relativ schnell, okay, wenn ich eine FIFO-Methode habe und alles, was ich mache, ist ein steuerbares Ereignis und ich muss mich halt, wenn ich Steuern sparen will, mit meinem Trading-Verhalten darauf einstellen, yeah. Dann ist das irgendwie doch die plausiblere Methode auch für mich. Also,
was heißt Depottrennung?
Depottrennung bedeutet einfach nur, okay, alles, was auf meinem Wallet in MetaMask passiert, ist da intern. Alles, was auf meinem Binance-Konto passiert,
ist intern. Und da wird auch ein Average Buys für dieses Depot dann ermittelt.
Genau.
Ah, okay.
Und also wenn ich keine Depot-Separation habe, in Deutschland geht das auch, wo ich sage, okay, ich nehme einfach alles als Eintopf, dann kann es auch sein, okay, ich habe die Binance-Coins gekauft, habe aber auch auf der Wallet-Coins, verkaufe jetzt auf der Wallet-Coins und kann aber dann zum Beispiel, weil es ja als Eintopf gerechnet wird, sagen, okay, ich nehme die Anschaffungskosten und diese Coins von Binance. Wenn es beispielsweise bei der FIFO-Methode, ich die früher angeschafft habe.
Aber FIFO gibt es jetzt nur noch in Deutschland.
Ja. Yeah.
Aber dort gibt es es.
Ja.
Wie ist es in der Schweiz?
In der Schweiz ist ja im Grunde erstmal so, also es wirkt auch erstmal ziemlich gut, nämlich Krypto zu Krypto steuerfrei. Da habe ich erstmal nichts zu beachten. Viele Leute gehen ja deshalb gerne in die Schweiz. Allerdings wird es dann in der Praxis auch ein bisschen komplizierter. Da hat im Grunde jedes Kanton eine eigene Regelung. Also wir haben jetzt auch eine Weile gebraucht, um überhaupt einen Steuerberater zu finden, der mit uns da so eng zusammenarbeitet, dass wir alles abbilden können. Und da gibt es auch kleine Unterschiede, A im Steuersatz, aber B auch dann, was wird wie besteuert. Grundsätzlich mal Krypto zu Krypto steuerfrei. Was man allerdings, auf was man bei der Schweiz achten muss, ist, dass die eine Vermögenssteuer haben. Und wenn dann das Vermögen anwächst und das geht auch relativ früh schon los, glaube ich, irgendwie bei 500.000 und dann alles aufwärts, muss ich dann halt einen X-Prozentsatz, ich kann es nicht genau sagen, 3-5%, sage ich jetzt mal, vorsichtig, sind dann auf das Vermögen okay. Zu zahlen. Ja.
Gut, jetzt stelle ich eine Frage, die mein Unwissen offenbart. Habe ich jetzt noch was Wichtiges übersehen quasi bei diesen drei Modellen?
Also an sich, klar, können wir jetzt nochmal im Detail über einzelne Transaktionstypen reden. Eine häufige Frage ist, wie ist es mit Airdrops? Da kriege ich ja eigentlich was geschenkt, muss ich das auch besteuern? Da sagen die Staaten auch in der Regel, okay, es gibt unterschiedliche Regelungen und am wichtigsten
ist... Gibt es das noch, Airdrops?
Na gut, ich sag mal, wir hatten ja jetzt den Sommer, also okay, im Bitcoin-Bereich nicht, oder nicht, dass ich wüsste.
Ja, ja klar,
aber, den Sommer hatten wir ja auch eine Riesenphase, in der viel Airdrop-Farming betrieben wurde, gerade mit diesen Layer 2s, mit diesen Scaling-Solutions auf Ethereum. Aha. Und so.
Und da bin ich ja völlig blank.
Ja?
Ja, ja, sicher. Ja. Ich schaue Ethereum immer nur dabei zu, wie es im Preis sinkt, sonst mache ich bei dem Thema gar nichts.
Ich
ja.
auch, und es ist schmerzhaft.
Aber was mich schon interessiert, das ist jetzt verrückt, aber es gibt ja so eines der nächsten Memes, habe ich gerade erst wieder ein E-Mail bekommen, ist Real World Assets. Ja? Und jetzt diskutieren wir nicht über das Oracle-Problem und ob das alles Sinn macht. Ja? Ja. In meinen Augen, meine Position dazu ist simpel. Es gibt einen Grund, warum diese sogenannten Assets gekauft werden, und das ist die Entwertung der Fiat-Währungen, und da bin ich besser, also der Wert geht in Bitcoin, da muss ich nicht irgendwelche Real World Assets tokenisieren. Aber was ist das dann nach Steuer? Weil das ist ja dann die nächste Herausforderung für die Steuer. Sagen wir, ich tokenisiere, das ist jetzt Hausnummer, ich tokenisiere einen Edelstein. Mhm. Der Edelstein selbst wäre in Österreich, ich nehme an in Deutschland auch, als Sache besteuert. Mhm. Der Token wäre dann nach heutiger Sicht als
Kapitalertrag.
Kapitalersteuer.
In Österreich.
Jetzt hast du mir das aber mit den NFTs gesagt, die sind da auch noch rausgenommen. Ja, das heißt, ja. Wenn ich ein NFT von dem Edelstein mache, dann passt es wieder.
Ja. Würde ich jetzt mal pauschal so sagen.
Ja.
Würde ich so sagen, in Deutschland spielt es keine Rolle, weil eben alles sind andere Wirtschaftsgüter, sonstige Wirtschaftsgüter, und dementsprechend haben wir da wenig Unterschied. Aber ja,
genau. Und Mika hat jetzt auf die Steuergesetzgebung, was Krypto betrifft, keinen Einfluss, oder?
Nein, also haben jetzt viele gefragt, ich sag mal, keinen unmittelbaren Einfluss. Der mittelbare Einfluss ist natürlich, dass jetzt alle Zahlungsanbieter, vor allem die großen zentralen Börsen, halt ein bisschen mehr in den Schwitzkasten genommen werden, gerade wenn es dann um Compliance geht. Und dann kann es wahrscheinlich auf Mittelfrist drauf rauslaufen, dass eben mehr Transaktionsdaten von Leuten, die bisher keine Steuererklärung abgegeben haben, ihren Weg zu den Finanzämtern finden. Ich denke mal, das war so der erste Schritt bei Mika, aber in Mika steht jetzt keine Regelung mit Bitcoin wird so und so besteuert.
Okay, verstehe. Es geht also darum, okay, es müssen jetzt alle ihre Lizenz in Europa holen, damit sie in ganz Europa arbeiten können, ja. Aber dafür hast du dann quasi auch eine europäische Adresse, wo man mal nachfragen kann, ob man nicht die Daten für die Kunden in Deutschland oder die Kunden in Portugal. Was gibt es für aus eurer Sicht? Das ist eh schon eine der letzten Fragen, aber gibt es aus eurer Sicht so etwas wie das perfekte Modell von Krypto- und Bitcoin-Besteuerung? Irgendwo weltweit hat es irgendwer schon raus, wie es am besten geht?
Also was natürlich viel in den Communities gesagt wird und gerade die Jüngeren bei uns in der Firma auch überzeugt sind, weil man hört es halt Klassiker Dubai. Mhm. Aber also wer da ein bisschen nochmal in die Vergangenheit schaut, wenn es irgendwelche neuen Anlageprodukte gab, gab es immer irgendwelche Hubs, wo sich alle getroffen haben und gesagt haben, ich ziehe da hin und ihr seid doch alle Vollidioten, dass ihr in euren Ländern bleibt, in denen ihr aufgewachsen seid, weil da müsst ihr es an den Staat abgeben und so weiter. In den meisten Fällen hat sich dann mittelfristig, ein paar Jahre später, herausgestellt, okay, war doch keine gute Idee, weil dann warst du da Steuerbürger in diesem Land, und dann haben sie auf einmal radikal die Steuersätze eingeführt, meistens auch dann höher, wie wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre, und dann komme ich aber nicht mehr raus, weil ich ja schon da bin. Und ja, ich sag mal, in Europa, wenn du jetzt fragst, was sind die besten Konzepte, also es gibt im Grunde zwei Blocks sozusagen. Wir sehen Österreich und Deutschland System, FIFO-Methode mit Haltefrist. Wir sehen im Grunde Krypto zu Krypto steuerfrei und dann dafür beim Krypto in Fiat-Wechsel. Also das sind so die beiden Modelle, wo ich immer unterscheiden würde. Und das probieren gerade alle aus. Portugal probiert gerade eine Mischung aus den beiden aus. Die sagen Krypto zu Krypto steuerfrei und ich habe noch irgendwie eine Haltefrist.
Aha, okay. Das ja, Portugal, ich habe mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, aber Portugal wird immer so als besonders schlau, was das bezeichnet. Irgendwie.
Na, was heißt schlau? Ich würde eher sagen, die haben halt eine sehr großzügige Regelung, weil halt einfach, man muss auch überlegen, wenn man jetzt komplexere Regelungen einführt, sind es ja auch wieder Belastungen für das Finanz- oder für das Steuersystem, ja, für die Verwaltung, weil die wieder Leute brauchen, um es abzubilden, und da müssen die Steuererklärungen eingesammelt werden, da muss geprüft werden, ob das richtig ist. Und ich glaube, einfach aus Kapazitätsgründen hat halt Portugal gesagt, okay, jetzt machen wir das so simpel wie möglich, besteuern dafür auch weniger, aber dafür müssen wir halt auch nicht unser eigenes Finanzsystem so belasten dann mit diesen Transaktionen.
Okay, aber meinen Vereinfachungsvorschlag, der würde Europa natürlich auch, was den Kryptosektor, den Bitcoin-Sektor betrifft, enorm stärken, aber wäre jetzt für euch als Dienstleister nicht ideal, sage ich mal, einfach alle Kryptosteuern abschaffen. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet, und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Also ich finde es tatsächlich auch interessant, oder ich finde es ein guter Gedanke, weil... Was ist eine Besteuerung? Es ist einfach nur, ich bezahle irgendwas, um eine gewisse fundamentale Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und der Staat nimmt für sich in Anspruch, er stellt gewisse wichtige, essentielle Sachen des Lebens dar, wie eine Infrastruktur von Wasser, Straßen und so weiter, und dafür muss man bezahlen. Und wer macht das bei Bitcoin? Das machen die Miner. Das heißt, im Grunde sind die Miner die sagen, ich bin der das System zur Verfügung stellt und ich werde dafür bezahlt. Das kann man ja so ein bisschen auch als Steuer bezeichnen. Das heißt, wenn ich als Staat davon profitieren will, könnte ich auch sagen, ich fange an zu meinen, dann kriege ich ja meinen Anteil von dem, was da drin passiert. Und dann, das wäre natürlich ein Argument dafür zu sagen, okay, dann mach's halt komplett steuerfrei. Weil im Grunde, wenn der Euro schwankt, ermittelst du ja auch keinen Gewinn drauf, obwohl du ja theoretisch, wenn du einen Euro mit dem US-Dollar wieder vergleichst, ja auch, wenn du native in US-Dollar bist, gewisse Wertschwankungen drin hast.
Du hast vollkommen recht. Ja. Du hast vollkommen recht. Und du hast, ich habe das ja, ich war in Bhutan, im Himalaya, dort wird gemeint auf staatlicher Ebene, wirklich groß. Ja. Ja. Und du hast, das ist ein sehr interessantes Argument. Das werde ich in meinen Köcher packen, im Gespräch mit den Politikern und so weiter. Weil natürlich auch, wenn du nämlich die Steuerfreiheit komplett einführen würdest, dann hättest du auch den riesigen Vorteil, es so simpel zu machen, dass du dann auch, und das ist halt der Haken, im Bezahlen dann auch wirklich Tür und Tor öffnen würdest.
Ja.
Und das wollen sie auch nicht.
Das kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, ist einfach nur eine Sache, okay, ich habe hier ein Asset und das Asset muss besteuert werden. Der Staat kommt nicht auf die Idee zu sagen, was macht das eigentlich, sondern es geht einfach nur darum, da passiert was, da ist Volumen. Ich habe den Anspruch drauf, meine Bürger, die das benutzen, da meinen Teil abzunehmen, weil ich ja die Infrastruktur stellt.
Weil ich jetzt sowieso ihnen überall was abnehme, also mache ich hier auch.
Genau. Ich sag mal, ein Modell, mit dem experimentiert wird, das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant. Das ist in Indien, ist halt eine Transaktionssteuer. Und das ist was ich eigentlich ziemlich schade finde, dass das in der Politik, also es hilft jetzt nicht den Tracking-Unternehmen, aber wir werden immer irgendwie ein Geschäft haben, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Eine Transaktionssteuer, das muss ja auch nicht hoch sein, das sind in Indien 1%. Und dann ist egal, was ich damit mache, wie ich es damit mache, wie es kommt. Ich habe eine Transaktion, von der ich eine ganz genaue Höhe weiß. Und dann kann man den Leuten ja auch zumuten, okay, ich lege mir diesen kleinen Anteil zur Seite. Ich denke mal, wenn man...
Moment, entschuldige, dass ich unterbreche. Ist in Indien die Transaktionssteuer auf Krypto oder generell?
Auf Krypto.
Auf Krypto.
Aber nur, wie in Österreich, auch auf inländischen Börsen wird das gemacht. Sie können es bei externen nicht machen.
Ja, können sie nicht machen. Aber das heißt, wir werden auch immer, das ist auch wichtig, wir werden eigentlich immer trotz Mika, trotz allem eine Diskrepanz haben zwischen Onshore und Offshore.
Ja, im Moment noch. ich meine, die Grenzen verschwimmen ja immer mehr. Es wird immer leichter, Sachen mit Bitcoin zu kaufen. Es wird immer leichter, mit Fiat-Geld in Krypto reinzugehen. Also bei mir zu Hause, die lokale Volksbank bietet das mittlerweile an mit Wallet und Übertragung und so weiter. Und ich denke mal, wenn es je mehr die Grenze verblasst, desto einfacher wird es dann auch irgendwann zu sagen, okay, wir machen ähnliche Regelungen. Mhm. Ja.
Also auf gut Deutsch, wir haben da wirklich bei Gott noch nicht den Zenit erreicht.
Ja.
Ich bin echt gespannt, wenn es nächstes Jahr zu einem Bullenmarkt kommen sollte, der wieder neue Leute auch reinspült, was das auch bedeutet für die politische Debatte. Mhm. Wie vielleicht nur zum Abschluss, was ist die Aufteilung bei euch? Also wo seid ihr, wo habt ihr die meisten Kunden? Was ist für euch der wichtigste Markt derzeit?
Also wir kommen ja aus dem Retail-Bereich von Privatkunden, ja. Das ist auch noch das absolute Hauptgeschäft. Wir gehen mehr und mehr in den B2B-Bereich rein, einfach weil wir auch merken, da gibt es mehr und mehr Bedarf.
Immer mehr Firmen, die Bitcoin nutzen oder auch auf der Balance Sheet haben.
Genau, ja. Genau. Natürlich auch überwiegend erstmal Fonds oder irgendwelche Vermögensverwaltungen, aber ja, gibt auch Handwerker, die halt da mal was gekauft haben, das über die Firma abgewickelt haben und das muss ja auch irgendwie abgebildet werden.
Ja, okay. Also Vermögensverwaltungen heißt dann B2B, ihr kümmert euch um die Steuern, die diese Vermögensverwalter in ihren Krypto-Bitcoin-Trades machen müssen.
Die sind meistens sehr gut steuerlich beraten, ja. Das sind wohlhabende Leute, die haben halt ihre Holdinggesellschaften oder ihre Vermögensverwaltungsgesellschaften gegründet, auch so, dass es schon steueroptimiert ist, dass gewisse Gelder oder gewisse Funds im Privatvermögen sind, gewisse dann auf der GmbH beispielsweise laufen und da machen wir einfach auch die Transaktionserfassung leichter.
Ja.
Und versuchen mit den Buchhaltungstools zu arbeiten, um quasi die Imports vorzuhalten, um einfach Zeit zu sparen.
Und weil das alles so kompliziert ist, am Schluss noch ein Hinweis, dass was ich schon wichtig finde, ist, ihr habt noch einen Service, wo man quasi komplett an der Hand genommen wird. Ist das
ja,
richtig?
Genau. Also natürlich sagen wir gerne, es ist alles so leicht, wenn man das Tracking-Tool benutzt. Aber es muss auch gesagt sein, die Daten, wie sie kommen, sei es CSV, sei es API, sind oft oder machen auch häufig mal Probleme, weil einfach die Daten unvollständig sind, weil eine Börse ihre Schnittstelle verändert und dann dadurch alte Transaktionsdaten über den Haufen geworfen werden. Kommt noch häufig genug vor. Ich denke mal, mit der Regulierung wird das weniger werden, weil das sind Sachen, die wurden halt bisher von den zentralen Börsen vernachlässigt.
Ja.
Und ja, wenn sie reguliert sind, dann wird das eben nicht mehr vernachlässigt. Und da kommt es aber dazu, dass eben, es ist nicht nur unübersichtlich, die ganzen Daten zusammenzuführen, sondern eben, wenn ich dann zwischen den Wallets transferiere oder wenn ich Auszahlungen habe oder wenn ich unvollständige Datensätze habe, dann muss ich das nachpflegen. Und das kann dann teilweise ein bisschen komplexer werden. Und dort haben wir den Full Service, dort haben wir unsere Experten sitzen. Die Jungs sind top unterwegs, die sind auch zeiteffizient und die helfen dir im Grunde, deinen Account aufzubereiten. Und wenn du 50.000 Transaktionen hast, dann hilft es dir auf jeden Fall. Es spart dir Zeit, wenn du jemanden hast, der ganz genau weiß, was er macht, der auch rausfindet, ey, du hast da was auf ein anderes Wallet transferiert, das du noch gar nicht angegeben hast, was sah denn da los? Und dann, ah ja, oh, das habe ich komplett vergessen.
Yeah.
Also die Jungs wissen auch, was für Fragen sie stellen müssen.
Ausgezeichnet. Wunderbar. Und man kann auch dort natürlich den Code, was Bitcoin bringt, nutzen. Moritz, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir haben alle Klarheiten beseitigt. Ja, es ist ein komplexes Thema, aber es ist, glaube ich, ein Thema, dem man sich nicht entziehen sollte. Und ich glaube, wenn man den Kopf in den Sand steckt, ist das auch keine Lösung.
Nein, also wie in Deutschland jetzt schon viele festgestellt haben, es kommt zurück irgendwann und ja, wenn es dann das Finanzamt schreibt und sagt, ey, wir wissen, dass wir haben Daten von der Börse, die dich als Nutzer zeigen und du hast es kein einziges Mal in der Steuererklärung angegeben, weil wir haben ja auch deine Steuererklärung von den Vorjahren, dann kommen die Leute relativ schnell ins Schwitzen und das ist eine Situation, die kann man vermeiden.
Es werden jetzt viele von meinen Zuhörern und Zusehern auf YouTube schon in der letzten Stunde, die wir jetzt geredet haben, hineingeschrieben haben. Aber Steuern sind Raub, ja, was natürlich in der Bitcoin-Szene ein Meme ist und auch oft gesagt wird. Ich sage mal, die Meinungsfreiheit herrscht, also man kann das sagen, ja. Aber das Problem ist, der Staat wird sich davon nicht überzeugen lassen, so schnell.
Das ist korrekt. Ja, ich meine, das ist jetzt auch eine philosophische Frage.
Ja.
Also, ich meine, ich bin auch dankbar, dass es Krankenhäuser und Straßen und eine Internetinfrastruktur gibt, die nicht alles von Privatleuten gestemmt wurde, muss man einfach so sagen. Ja.
Da gehen wir jetzt wirklich ins Detail hinein. Es ist eher die natürlich, aber ich glaube, die Idee dahinter ist, ich bin ja, wenn du dankbar dafür bist, dann zahlst du ja auch gerne dafür. Ich glaube, das ist so der Punkt. Also zum Beispiel, wer ist dankbar für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja? Wirst du auch quasi besteuert dafür? Ja. Und das gibt es in Deutschland schon länger. In Österreich ist das jetzt gerade eingeführt worden. Ja. Und die Leute hassen es. Ja. Und es wird aber nicht realisiert. Also es ist einfach, ja. Gut, aber lassen wir das. Bleiben wir positiv. Immerhin tut sich ja was. Und die Steuerregelungen, was Krypto, Bitcoin betrifft, werden ja verändert und smarter gemacht und so weiter. Also nochmal, Moritz, vielen Dank. Gib uns nochmal die Daten. Wo soll man hingehen? Wo findet man dich? Wo findet man Cointracking?
Ja, cointracking.info ist die Webseite. Mich gibt es auf LinkedIn. Wir sind auf Instagram unterwegs, YouTube unterwegs, Twitter unterwegs. Ich glaube, mittlerweile haben wir auch schon ein paar Videos für TikTok gemacht.
Stark.
Bin mir nicht ganz sicher.
Hast du nicht getanzt auch?
Getanzt nicht, aber ich musste mal eine Treppe runtersprinten.
Klingt gefährlich.
Ja.
Da kommen dann gleich die deutschen Arbeitsgesetze und sagen, nein, pass auf. Ja? gut, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Nico, danke dir, schön war's. Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.